Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Heute gibt es drei feine Gespräche. Ich habe mich mit Autorin Lena Kiefer über ihre neue Buchreihe, die Nights, unterhalten. Danach geht es mit meiner Kollegin Emily um mehr New Adult Bücher. Zuletzt erzählt Henriette von ihren Eindrücken zum aktuell wohl größten Buch überhaupt. Ja, vielleicht habt ihr es schon erraten, es geht um Beautiful World, Where Are You von Sally Rooney. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schenkt uns gerne eine Review oder 5 Sterne bei Apple Podcasts oder empfehlt den Podcast weiter. Los geht's. Lena Kiefer gibt es bisher 2 Trilogien. Die eine ist fest bei New Adult verordnet. Don't Love Me, Don't Hate Me und Don't Leave Me drehen sich um Kenzie und Lyle, eine wirklich schreckliche Familie und natürlich die Liebe der beiden. Die zweite Reihe ist die Ophelia Scale-Reihe. Sie spielt in einer dystopischen Zukunft, die die Träume aller Technologiefeinde erfüllen dürfte. Jetzt erscheint am 13.09. Nights, ein gefährliches Vermächtnis. Der Auftakt zu einer neuen Trilogie ist diesmal ein Urban Fantasy Abenteuer und bedient sich der Artus-Sage als Hintergrund. Ich habe mit Lena Kiefer über Nights, ihre Arbeit als Autorin, unendlich viele Signaturen, Cliffhanger und Macken gesprochen. Wer bist du überhaupt?
Ich bin Lena Kiefer, Autorin für Jugendliche und junge Erwachsene, sowohl Fantasy als auch Liebesroman mittlerweile. Und ich habe 2019 mein Debüt veröffentlicht, Ophelia Scale. Und das nächste Buch, was jetzt kommt, sind die Nights. Auch wieder Fantasy bei CBJ.
Man sieht schon hinter dir, das ganze Regal ist voll damit.
Ja. Das sind die, ich hatte eine Signieraktion, da konnten die Leute das Buch vorbestellen und ich schreibe ihren Namen rein und meinen Namen. Und das sind die kaputten. Also die werden auf Palette geliefert und einige sind dann kaputt, weil das ist drum gezurrt und die liegen auch einfach so in Lagen drauf. Und manche gehen dann kaputt und jetzt habe ich einfach mir die da ins Regal gestellt, weil das ganz hübsch aussieht. Meine eigenen Belegexemplare sind nämlich noch gar nicht da.
Wie war das? Verschiedene Sachen. Ist die Palette bei dir zu Hause angekommen oder woanders? Und wie war das, die Palette dann vor sich zu haben?
Die ist bei mir zu Hause angekommen. Das war aber jetzt schon das vierte Mal. Also ich habe die Reihe vorher, die Don't Love Me-Reihe habe ich vorher auch schon zu Hause signiert, weil seit Corona ist es das natürlich eine gute Möglichkeit. Keine Messen, keine Lesungen, man kann eigentlich den Leuten keine signierten Bücher irgendwie zukommen lassen und das ist so die Schiene gewesen, wo die Buchhandlung Graf in Braunschweig gesagt hat, wir machen das und deswegen habe ich im Oktober oder September zum ersten Mal, aber es ist krass. Also wenn man dann, da kommt ein LKW und der lädt dann 3-4 Paletten Bücher ab und die stehen dann in der Garage und man verliert ein bisschen den Bezug. Also das erste nimmt man raus und findet super schön und sieht das dann auch zum ersten Mal. Also ich hatte vorher keins bekommen. Und dann nach dem 600. hört es ein bisschen auf mit der Faszination.
Ist es dann so ein strenges Regime von jeden Tag 20 Bücher signieren und dann die Hand ausschütteln und hoffen, dass sie beim nächsten Tag noch funktioniert?
Also es sind eher so 500 am Tag, die ich dann signiere und die Hand hält durch. Ich habe ja mal Jura studiert und da wurde meine Hand gestählt. Also die Hand ist nicht okay. Das Problem, eher der Rücken, wenn man die Kisten durch die Gegend tragen muss dann.
Stimmt, weil die Palette muss ja aus dem Laster in die Garage und ich weiß nicht, ob die nicht die einfach da abstellen und dann weiterfahren oder ob sie die tatsächlich in die Garage stellen.
Doch, sie stellen die in die Garage. Zum Glück. Unser Haus liegt so, dass das geht. Aber gut, diesmal waren sie eben lose auf Palette. Letztes Mal, also die letzten Male waren sie in Kartons zu 25 Stück und dann trägt man die Kartons ins Haus, macht den Karton auf und holt die Bücher raus und dann signiert man sie, dann packt man sie wieder rein, dann macht man den Karton zu und trägt den Karton wieder weg. Also es ist, obwohl das manchmal ganz, das ist ganz schön, das ist fast meditativ. Also in meinem Beruf gibt's nicht so viele Gelegenheiten, so Routinearbeiten zu machen, wo man nicht viel denken muss. Und da ist Signieren toll. Also man muss sich ein bisschen konzentrieren, dass man nicht den falschen Namen reinschreibt und die richtige Anzahl von L's bei Lilly und so. Aber ansonsten ist das eigentlich immer ganz, ganz nett. Und man sieht, was man gearbeitet hat abends.
Jetzt nicht zu lange bei den Signiersachen hängen zu bleiben, aber ist dann die Signatur von dem letzten Buch ein bisschen schwammiger als die vom ersten Buch?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe sie jetzt verkürzt. Ich hatte immer Lena Kiefer komplett ausgeschrieben und Kiefer ist tatsächlich ein Wort mit sehr vielen Schnörkeln und so. Ist ja auch nicht mein Name von klein auf, deswegen ist der immer noch ungewohnt. Deswegen habe ich jetzt verkürzt, weil ich habe gesehen, dass Kolleginnen einfach so Kürzel haben. Und dann dachte ich so, wie cool. Ja, dann geht das schneller und ist ja das Gleiche. Es ist ja nicht. Und deswegen ist es jetzt ein Lena mit einem K, mit so einem Geschwungenen dran und dann.
Aber jetzt, ich meine, jetzt steuerst du ziemlich gerade darauf zu, insgesamt ungefähr 7 Bücher zu haben. Das heißt, wenn dann irgendwann wieder eine Messe ist, siehst du dann schon, dass du sagst, nee, bitte bringt nur ein Buch zum Signieren? Oder bist du dann auch bereit, jedes und alle Stapel, es werden ja wahrscheinlich nicht weniger Bücher.
Nee, ich persönlich bin immer bereit, alles zu signieren, was man mir irgendwie hinhält. Ich finde es toll. Also ich hatte auch eine Signierstunde in auf der letzten Messe sozusagen in Frankfurt 2019, da waren 2 Bücher draußen von mir und es kamen trotzdem Leute mit Stapeln, weil die dann für ihre Freundinnen und so noch dabei hatten. Nee, ich mach das immer, das ist nur eine Frage, wie was der Verlag sagt, wie lange man Zeit hat. Also wie lange ist der Standplatz dann verfügbar, wann kommt der nächste und so. Das ist immer eher ein bisschen das Problem. Nicht jetzt, dass ich mich weigere, die Koffer voller Bücher zu signieren. Wobei, mit den Signieraktionen haben wir ein bisschen vorgearbeitet. Es gibt ja jetzt einige, die haben schon ein signiertes Buch und kommen damit vielleicht so nicht mehr dann, sondern nur mit den neuen Sachen.
Das ist dann die Frage. So, also ich habe jetzt eben gesagt, es sind dann, also wobei wahrscheinlich werden die Nights auch wieder eine
das
Reihe.
Das sind auch 3 Teile, ja.
Ja. Das sind auch 3 Teile. So, im Frühjahr nächstes Jahr kommen die nächsten Ophelia-Bücher. Die sind ja ein bisschen zukünftig angelegt. Don't Love Me ist so ein bisschen im Jetzt und Nights ist im...
Nights ist auch im Jetzt. Das ist Urban Fantasy, sprich unsere Zeit, unsere Welt, aber mit gewissen magischen Add-ons. Aber Ophelia ist nur die Taschenbuchausgabe. Also ist das 2019 erschienene. Also so viel schreibe ich dann auch wieder. Ich schreibe viel, aber so viel schreibe ich nicht.
Ich war kurz überrascht. Ich habe das nicht ganz gecheckt, dann, dass die so nah aneinander rausgekommen sind. Ich war so, wirklich innerhalb von so kurzer Zeit?
Ja, das sagen alle. Also gerade 2019 war das dann so, meine Güte. Und irgendwie Band 3 erscheint nur 2,5 Monate waren es, glaube ich, nach dem zweiten Band. Und alle waren so völlig perplex. Da habe ich gesagt, naja, ich habe ein bisschen vorgearbeitet, bevor der erste erschienen ist. Deswegen ging das dann so schnell. Aber ja, jetzt dauert es schon ein bisschen länger manchmal zwischen den Bänden.
Wie bist du dann bei den Rittern der Tafelrunde gelandet?
Ich habe Germanistik studiert und die grundsätzliche Idee war eigentlich, welches Jahr war das? 2016. Das war ja, als wir Corona und Ähnliches noch gar nicht kannten, dachten wir ja, 2016 ist jetzt irgendwie so ein ganz schreckliches Jahr. Da sind so viele Berühmtheiten gestorben, irgendwelche Katastrophen passiert und Terroranschläge und alles. Und da hatte ich die Idee, weil damals habe ich die Idee schon entwickelt, was wäre, wenn jemand dafür sorgt? Und was wäre, wenn es Menschen gäbe, die dafür sorgen, dass eigentlich die Welt so im Gleichgewicht bleibt? Das war der Kern. Das mit der Artus-Geschichte kam dann eigentlich erst ein bisschen später. Aber ich hatte eine tolle Vorlesung zum Thema Artus-Sage. Da hat meine Professorin hat wirklich so von den allerersten halbwegs historischen Bezügen bis zur Verfilmung mit Charlie Hunnam hat sie alles abgegrast, was es da gibt. Und so kam ich drauf, tatsächlich, weil ich eben dazu auch eine Klausur geschrieben habe und ich finde das Thema auch zeitlos und spannend immer noch. Und es gibt sehr, also ich habe den Eindruck, es gibt wenige Adaptionen, sage ich mal, die wirklich in der jetzigen Zeit spielen. Also es wird immer viel Neues gemacht. Es gibt eine neue Serie ja auch, Cursed heißt die, glaube ich. Aber es ist immer dieser mittelalterliche Kontext. Und ich habe gedacht, was, wenn man mal das in die jetzige Zeit holt und sagt, okay, es sind dann nicht die Originalritter, sondern es sind eben die Nachfahren davon.
Und die dann auch übernatürliche Fähigkeiten genau. haben, wenn ja. ich das aus den ersten paar Seiten, die ich da reingelesen habe, genau. Ja. rausgedingst ja. habe.
Mentale Kräfte, die davon abhängig sind, von wem sie abstammen auch. Also von...
Wie entsteht sowas? Wie entwirfst du das? Heißt, war dir das nicht genug, dass der Urgroßvater Lancelot heißt? Oder mussstest du die Kontrolle und das Gleichgewicht irgendwie zustande bringen? Wie kommen diese übernatürlichen Fähigkeiten dann da rein?
Also erstmal bin ich von Haus aus einfach Fantasy-Fan und Fantasy-Tante. Und auch wenn ich andere Sachen schreibe, ist das irgendwie so mein Innerstes, was ich am liebsten mache. Oder immer am liebsten gemacht habe. Mittlerweile mache ich eigentlich auch New Adult sehr, sehr gerne. Und für mich war das so, dass ich es immer spannend finde, wenn es in solchen Büchern Menschen gibt, die irgendetwas können, was andere nicht können. Weil ich finde, das ist für mich als Leserin faszinierend, wenn ich Bücher lese, weil es eben nicht das ist, was ich gewohnt bin. Und ich glaube, meinen LeserInnen geht es auch so. Also und deswegen habe ich gedacht, ich mache das begrenzt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Sachen durch die Gegend fliegen lassen können oder irgendwie. Es ist schon, also sie sind schon, es ist auf eine realistische Art hoffentlich gemacht, dass man das Gefühl hat, okay, das könnte es vielleicht geben. Es ist nicht mit, es fliegen keine Funken, bunte oder so. Also das gibt's bei mir relativ selten.
Und wie hast du dann für die, also jetzt, ich glaube, die Leseprobe, ich weiß gerade nicht, die müsste eigentlich auf deiner Website sein oder so. Und die ist ja offen zugänglich, ja. oder habe ich
die nur, weil wir E-Mails geschrieben haben. Auf der Seite von Random House ist die, glaube ich.
Also wie hast du dann die Fähigkeiten, die Menschen haben, den Charakteren zugeordnet? Ist es so ein Würfelding? Ist es die Geschichte, die du schon vorher im Kopf hattest, wo du dann einfach die entsprechenden Linien gezogen hast? Wie kommt es zustande?
Also natürlich habe ich mir die Ritter genau angeguckt, die 6, die ich genommen habe. Also es gibt immer Teams bei den Knights, die bestehen aus 6 Leuten und jeder stammt von einem anderen Ritter ab. Und habe mir die in den alten, in den Sagen und diesen ganzen Geschichten angeguckt. Es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wer es jetzt wieder interpretiert hat. Und habe dementsprechend Leitgefühle rauskristallisiert. Bei Lancelot natürlich Liebe, bei Gawain Mut, bei Artus dann Macht und danach habe ich das ausgerichtet. Und dann entwickelt man die Charaktere, die dazu passen oder auch manchmal gar nicht passen. Also es ist auch spannend, Gawain, den man so kennt als den Koloss so mit wilden Haaren und der alles irgendwie niedermetzelt, dessen Nachfahrin ist bei mir eine junge Dame, die sehr zierlich ist und sehr empathisch und alles. Also es ist nicht immer unbedingt das, was man erwartet.
Ich bin gespannt, weil ich glaube, dass er das kommt eher von Prinz Eisenherz als von den König Artus Sachen und deswegen ist Gawain dann eher so der, ist doch der Grüne, ne? Der eigentlich immer ein Schelm ist und nichts auf die Reihe kriegt. Aber vielleicht ist das dann ja, das ist ja dann das Schöne, dass es auch möglich ist, den eigenen Spin ja. darauf zu bringen. Hast du dann, wie ist es, wenn du anfängst zu schreiben, hast du dann schon alles fertig oder entsteht es, während du das machst? Gibt's so, ich habe mehrfach gelesen, dass du Fan von Whiteboards bist.
Das ist gut vorbereitet.
Ist mir durchaus untergekommen. Und sind das dann so diese Wände mit den ganzen Schnüren und so weiter? Oder hast du einfach einen Manifest, an dem du dich langhangelst?
Ich habe keine Schnüre, aber es ist eine gute Idee. die ich mir schon mal überlegt hatte, aber dann war mir das zu kompliziert. Ich bin die Planerin ins Quadrat. Also ich kann das nicht ohne vorher gründlich zu planen. es gibt immer Möglichkeiten, natürlich abzuweichen vom Plan, wenn man merkt, die Szene läuft in eine andere Richtung, die Charaktere wollen irgendwie was anderes, dann geht das immer. Aber ich plane tatsächlich am Board mit Post-its die Szenen und die Szenenabfolge vor und mache mir dann, wenn die Szene ein bisschen komplexer ist, weil es irgendwie Action ist oder so, oder viele Leute beteiligt sind, mache ich mir dann auch noch ein paar Skizzen dazu, was ist das Ziel der Szene, wo will ich damit hin, wer ist daran beteiligt, was tun die, was wollen die, und dann schreibe ich.
Und schreibst du die von vorne nach hinten durch, oder kannst du jetzt, wenn du die ganzen Notizen hast, könntest du auch einfach irgendeine Szene in der Mitte schreiben, weil du genau weißt, wo sie ist, und dann machst du wieder, springst wieder nach vorne und dann wieder nach hinten, oder ist das chronologisch, ist das Wort, was ich gesucht habe?
Ja, chronologisch. Also es gibt ganz selten mal Szenen, die ich dann zwischendurch so klar im Kopf habe, dass ich sage, ich schreibe sie jetzt mal auf. Wenn ich das aber öfter machen würde, dann müsste ich viel anpassen. Weil man natürlich immer gucken muss, wenn da jetzt 4, 5, 6 Kapitel dazwischen sind, so exakt plane ich nicht, dass ich genau weiß, wer da was sagt oder tut. Dann müsste ich viel anpassen. Und ich bin kein Fan vom Überarbeiten. Deswegen versuche ich immer von vornherein, es schon so glatt wie möglich hinzukriegen.
Dauert das Überarbeiten dann länger als der Rest? Weil du da kein...
Nein. Ich schreibe ungefähr, sagen wir mal, 3 bis 4 Monate an einem Buch und ich überarbeite dann 2 Wochen. Im ersten Wurf, also so für mich, danach geht's dann ja ins Lektorat und dann haben wir nochmal 2 Lektoratsrunden, wo dann natürlich auch nochmal einiges angepasst werden kann. Aber ich bin Verfechterin der Ansicht, dass wenn man, das Buch ist umso besser, je besser es schon am Anfang war, wenn es in den ersten Durchlauf geht, weil wenn man viel ändern muss, weil man vielleicht auch nicht so viel Zeit hat oder so, dann man merkt's. Also am rundesten ist es wirklich, wenn man, am allerbesten ist es, wenn man es 3 Monate liegen lassen kann und gar nicht anguckt und dann anguckt, dann überarbeitet und dann ins Lektorat gibt. Aber ich habe meine Deadline so gewählt mittlerweile, dass das nicht mehr geht.
Aber dann nochmal, du hast gesagt, es geht um Ritter der Tafelrunde oder Ritterinnen und um so ein Gleichgewicht. Um wen geht es genau? Wem folgen wir? Du hast schon von Lancelot gesprochen. Da weiß ich auch schon, dass der vorkommt.
Wir begleiten Charlotte Stewart. Charlotte ist ein auf den ersten Blick sehr normales 18-jähriges Mädchen, die in London mit ihrem großen Bruder wohnt. Und die haben einen Pub, das Empty Grail. Ja. niemand weiß, ob das Zufall ist oder nicht. Ich glaube, im 3. Band kommt das irgendwann mal. Und sie versteckt sich vor den Nachfahren der Ritter der Tafelrunde, also vor Court, vor den Knights of the Round Table, weil die hatten sie mal entführt, um ihre Kräfte für sich zu nutzen. Denn sie hat etwas speziellere Kräfte als die anderen Knights. Und da hat ihr Bruder sie rausgeholt und versteckt sie seitdem, oder sie versteckt sich. Und wir starten in die Geschichte an dem Punkt, als dieses Versteckspiel endet und man sie findet und sie flüchten muss und dann ausgerechnet natürlich den Knights in die Arme läuft und feststellen muss, vielleicht sind die nicht so schlimm, wie sie dachte. Oder doch.
Oder doch.
Dann gibt's eben Noel. Noel ist der Lancelot-Erbe. Mit Noel verbindet sie eine etwas längere Geschichte. Also die haben sich sind sich früher mal begegnet und das nimmt dann seinen Lauf. Aber mehr will ich ja jetzt gar nicht verraten.
Ja, also ich kann das jetzt auch nur auf der Leseprobe basieren, aber ich fand es sehr cool, dass du wirklich keine Zeit verschwendet hast.
Das ist ein tolles Kompliment. Ich glaube, das schreibe ich mir auf. Das ist, ich verschwende nicht gern Zeit. Also so langsame Einstiege in Bücher, aber das kommt daher, dass ich das als Leserin nicht mag. Also ich möchte, es gibt viele Leute, die lieben das, wenn sie erstmal so 3, 4, 5 Kapitel bekommen, wo man ihnen sagt, hier bist du, das sind die Menschen, hier legen wir jetzt los. Ich bin eher so mitten reinwerfen und dann im Verlauf der Geschichte halt dann auch mal Fragen aufwerfen, die vielleicht auch mal ein paar Kapitel nicht beantwortet werden, weil dann bleibt man auch dran.
Ich habe 2 Sachen noch gelesen über deine Sachen. Zum einen, dass du Figuren mit Macken hast, wird nachgesagt.
Wer sagt das?
Ich will jetzt keine explizite Buchbloggerin nennen, dessen Blog ich diesbezüglich gelesen habe.
Ich hoffe, das war positiv gemeint und nicht negativ.
Doch, okay. Ich glaube schon. Es ging darum, dass es eben keine, glaube ich, keine in Anführungszeichen perfekten Menschen sind, sondern dass da immer, ist es einfach so passiert? Ist es eine bewusste Entscheidung jedes Mal? Ist dir das wichtig oder passiert es einfach nur so?
Mir ist das wichtig, dass meine Charaktere so realistisch wie möglich sind. Und perfekte Menschen gibt's im wahren Leben auch nicht. Deswegen, die treffen auch manchmal dumme Entscheidungen und müssen mit den Konsequenzen leben. Und das ist für mich, ich finde gerade, wenn man Jugendbücher oder für junge Menschen schreibt, ist das wichtig, auch das zu vermitteln, dass man nicht perfekt sein muss. Und dass man auch Fehler machen kann und dass man zu denen dann stehen muss und die auch wieder ausbügeln muss und mit den Reaktionen leben muss. Aber also perfekte Charaktere sind auch furchtbar langweilig. Also, weil denen gelingt ja immer alles. Das ist auch eine sehr langweilige Story dann.
Ich frage mich gerade, wie ist es, diesen Moment zu schreiben, wo so ein Charakter quasi Scheiße baut? Weil ich kenne das nur als lesende Person, dass ich das schon kommen sehe und dann so denke, oh nein, oh nein, mach's oh nein.
Nicht.
Und du bist dann ja die Person, die das durchführen muss. Also dieses Doppelte von, ich weiß, dass es gerade blöd ist, aber es muss passieren.
Das ist eigentlich nett. Also mir macht das Spaß, weil das einfach so eine logische Abfolge von Dingen ist. Das ergibt sich aus der Situation. Ich versuche, meine Charaktere so gut zu kennen, bevor ich schreibe, dass die sich relativ natürlich verhalten. Und wenn das dann so ist, also dumme Sachen machen die auch mal sehr spontan. Das ist jetzt nicht immer unbedingt geplant, sondern denke ich so, okay, jetzt könnte sie mal das sagen, weil das würde einen Konflikt aufwerfen. Deswegen, ich mag das sehr. Aber du hast recht, es ist leicht schizophren vielleicht, wenn man dann sagt, ich hab's kommen sehen, aber ich hab's trotzdem gemacht. Aber es macht Spaß.
Das glaube ich. Und die zweite Sache, die ich gelesen habe, ist, dass dir sehr viele Cliffhanger nachgesagt werden. Und ich muss zugeben, es gibt für mich so, weiß jetzt bei dir nicht genau, wie die aussehen. Es gibt für mich so zwei verschiedene. Die einen sind halt am Ende von der Geschichte und dann weißt du nicht, wie es weitergeht und so weiter. Und das andere, und ich weiß nicht, ob das als Cliffhanger kategorisiert wird, vielleicht kannst du mir da helfen, ist so dieses am Ende von einem Kapitel, wo steht, aber sie wussten noch nicht, dass es ganz anders kommen würde. Und das ist, ich weiß nicht, ob das als Cliffhanger zählt oder als so als Vorwarnung. Aber ja, wie machst du Cliffhanger?
Also ich mache beides, was du gerade gesagt hast. Ich mache aber nicht dieses, aber sie wussten noch nicht, weil ich habe ja immer Ich-Erzählerinnen. Deswegen.
Aber ich wusste noch nicht.
Nee, das geht ja nicht. Also der Wissensstand ist der handelnden Figur. Also ich habe nie, Foreshadowing habe ich eigentlich nie. Aber man kann natürlich ein Kapitel so abschließen, dass es die LeserInnen dazu animiert, weiterzulesen. Das wird mir auch nachgesagt, das weiß ich mittlerweile auch. Manche hassen mich auch für meine Cliffhanger. Und am Ende vom Buch ist es wirklich so, dass ich überlege, was ist so das Fieseste, was passieren kann. Also, weil ich das aber als Leserin selber wahnsinnig mag. Also, ich mag das auch, wenn das nächste Buch noch nicht draußen ist und ich mir zwischendrin meine Gedanken darum machen kann, ja, was bedeutet das jetzt? Aber ja, ich glaube, es gibt eben... Ich bin vielleicht auch eine andere Generation. Ich bin ja alt genug, um nicht mit Netflix aufgewachsen zu sein. Und ich kannte auch noch Serien, wo eine Folge in der Woche kam. Und dann hat man sich drauf gefreut. Und jetzt, ich glaube, das ändert sich langsam, dass man gerne gleich alles haben will. Und es gibt Leserinnen von mir, die sagen, ich lese deine Bücher erst alle, wenn sie alle draußen sind. Also. Weil die Cliffhanger ertrage ich nicht.
Ich muss zugeben, das Foreshadowing ist, finde ich, eine sehr viel schwierigere Disziplin, weil es manchmal so dieses, wir sind in einem Krimi, natürlich geht gleich was schief. Du musst mir nicht noch sagen, was spezifisch schief gehen wäre gleich im nächsten zwei Kapiteln, weil ich weiß ja, dass hier Leute sterben. So, das ist gegeben. Aber und für mich persönlich ist auch so, dass ich das eher so aus diesen monatlichen Comics raus bin. Und dann ist es so, dann kommt es zu häufig. Also es ist ja auch irgendwie, ein Cliffhanger muss ja ein gewisses Gewicht haben. Und so einfach so bam, 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 fünf Cliffhanger hintereinander ist dann auch irgendwie so, ja, es hat dann, es verliert nutzt dann an sich Gewicht, ab. So ein bisschen.
Ja, man muss das schon wohl dosiert einsetzen. Also die, ich sag, also diese Kapitel-Cliffhanger, nenne ich die mal, das ist auch nicht immer so und es ist auch mehr so ein kleiner Schubs zu sagen, vielleicht willst du noch ein Kapitel lesen, bevor du jetzt irgendwie das Licht ausmachst und schlafen gehst. Das ist auch für mich ein schönes Kompliment, wenn Leute mich bei Instagram in irgendeiner Story verlinken, da steht dann die Uhrzeit, das ist dann 3.34 Uhr und da steht drunter dann, ich habe jetzt irgendwie das und das Buch fertig gelesen. Ich konnte nicht aufhören, das ist immer gut.
Auf jeden Fall. Ist es ein. Du hast ja schon gesagt, dass du die Cliffhanger gerne machst und auch zu gucken, aber ist es an einem Ende von einem Kapitel eine bewusste Entscheidung, nochmal sowas ranzumachen oder passiert es einfach?
Beides. Also manchmal. Ich plane Kapitel auch nicht vor. Also ich weiß nicht, wo ein Kapitel endet. Ich weiß, wo irgendeine Szene endet, aber Kapitelenden mache ich so nach ein bisschen nach Länge natürlich und dann nach Situation. Und manchmal bietet es sich wahnsinnig an, dann einen Break zu machen an einer Stelle. Manchmal sind meine Kapitelenden aber auch so lala und dann lasse ich das liegen und überlege mir was, wenn ich es dann überarbeite, ob ich da nochmal was machen kann. Ich habe aber jetzt auch nicht den Anspruch, dass ich jedes Kapitel so enden lassen muss, weil ich möchte nicht für irgendwelche Schlaflosigkeiten eigentlich verantwortlich sein. Ich biete den Leuten ab und zu die Möglichkeit auszusteigen und das Buch zuzuklappen. Aber auch das mache ich nicht bewusst. Also, dass ich dann denke, okay, fünf Kapitel durch, jetzt müssen wir mal wieder irgendwie Pause machen.
Sondern gibt es irgendwann so einen kleinen Mond unten in der Ecke von der Seite, dass man weiß, ah, jetzt kann ich
das könnte man mal machen, das ist eine gute Idee.
Mich hat noch interessiert, was du hast es auch vorhin schon mal gesagt, aber was ist eigentlich New Adult oder was bedeutet das für dich?
Das ist eine schwierige, also es ist eigentlich keine so schwierige Definition. Eigentlich ist das eine Altersgruppe. Genau wie Young Adult eine Altersgruppe ist, wo es ja auch alles gibt, von realistisch bis Fantasy über Thriller und ähnliches. Es hat sich eben so, weil dieses, sag ich mal, es ist kein Genre, aber es wird als Genre angesehen, so entwickelt, dass man damit hauptsächlich Liebesromane für, sagen wir mal, die Generation nach den Jugendbuchlesern sieht. Also die Protagonistinnen sind eigentlich immer Anfang 20, sind jetzt so im Aufbruch. Dadurch grenzt man das auch ein bisschen ab, dass man sagt, Young Adult ist noch Schule und zu Hause wohnen und New Adult ist dann Studium oder das Nest verlassen und dann seinen eigenen Weg irgendwie entdecken.
Wie bist du da gelandet? Hast du auch vorher High Fantasy geschrieben und hast dich dann entschieden, Elfen und Zwerge sind dir doch nichts mehr und Jugendliche sind...
Nein, ich habe, also vor dem ersten Buch habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Mittlerweile denkt man viel darüber nach, wenn man eine neue Idee entwickelt, ist die gerade marktauglich, mögen die Leute das, wird das gerade gelesen und so. Bei Ophelia war es überhaupt nicht so, es ist eine Dystopie, die in der Zukunft spielt und es war nicht in meinem Bewusstsein, dass Dystopie zu der Zeit keine Abnehmer also kaum Abnehmer fand und die Agenturen auch sehr zögerlich waren, als ich mich beworben habe, oh, Dystopie und so. Und ich dachte, ich wusste das nicht. Nee, aber ich habe nie, also High Fantasy bin ich tatsächlich gar nicht. Also das habe ich nie gelesen, nie geguckt, nie auch nur eine Idee zu dem Thema gehabt, die ich schreiben könnte. Deswegen, also Jugendliche war nicht so mein erklärtes Ziel, aber junge Menschen schon. Also welche Voraussetzungen man da erfüllen muss. Ophelia ist 18, ihr Love Interest ist 22. Das ist jetzt auch nicht anders als in manchen New Adult Büchern. Also ich habe jetzt nicht die klassische 16-Jährige irgendwie. Und die sind auch ein bisschen erwachsener alle. Also ich mag das auch, dass das nicht jetzt so begrenzt ist auf ein jugendliches Zielpublikum, sondern dass auch man mit Mitte 30 das lesen kann und sich jetzt nicht irgendwie denkt, meine Güte, was macht sie denn da? Manchmal schon, aber
ja. Aber das ist dann ja auch vielleicht absichtlich, dass du sagen kannst, ich würde das jetzt viel besser lösen.
Ja, wobei man muss, das ist eine Gratwanderung. Also man darf Protagonistinnen nicht zu sehr in die Ecke schieben, dass sie immer dummes Zeug machen, weil dann wird man genervt davon. Aber ja, wie gesagt, Fehler machen ist immer ein guter Ansatzpunkt für Konflikte.
Liest du dann auch, während du schreibst, Sachen? Oder hast du dann in der Zeit, es gibt ja viele Leute, die sagen, in der Zeit lese ich nichts, weil sonst beeinflusst es das, was ich mache?
Ja, ich lese, das kommt immer drauf an, also ich lese manchmal Sachen, die dann nicht in dem Genre stattfinden, wo ich mich gerade aufhalte. Also das kann ich nicht. Ich kann nicht Fantasy lesen, während ich Fantasy schreibe. Weil da, ich weiß nicht, wieso genau, also beeinflussen würde ich jetzt nicht sagen, aber man, gerade wenn man dann erfolgreiche Sachen liest, dann denkt man, oh nein, so musst du das eigentlich machen. Du machst es ganz falsch. Und deswegen, nee, aber wenn ich schreibe, lese ich nicht viel. Also das eher dann so im Urlaub 5 Bücher hintereinander weg. Und dann habe ich wieder, aber also es gibt Kolleginnen, die können das. Also die können tagsüber schreiben und abends ein Buch lesen. Ich kann das nicht.
Nimmt das Schreiben dann dein komplettes Denken und den Alltag komplett in Anspruch?
Ich habe seit einer Woche einen Hund.
Okay, keine weiteren Bücher an dieser Stelle.
Er ist 13 Wochen. Und gerade ist nicht so viel mit Denken an Schreiben. Also notgedrungen schon. Ich habe Deadline Ende nächster Woche. Also ich muss ab und zu. Aber normalerweise, es nimmt sehr viel Raum ein. Ja. Im Kopf, im Herz, überall. Also es ist kein normaler Job. Zumindest für mich nicht. Mir fällt nicht abends der Stift aus der Hand und dann sage ich, jetzt denke ich bis morgen früh um 8 oder so nicht mehr dran. Viele Szenen kommen, auch wenn man jetzt gerade irgendwas komplett anderes tut. Deswegen, ja.
Hättest du das gerne, dass es wäre wie ein Job, oder findest du es gut so, dass es nicht ist wie ein Job?
Ich finde es gut, dass es so ist. Also natürlich ist es so, dass man, also dieses, manche sagen dann zu mir, die aus anderen Jobs kommen, du musst auch mal abschalten, du musst auch mal irgendwie, ne? Stimmt sicherlich auch irgendwie, aber allein, das geht eher um die Arbeit. Also wenn man wirklich arbeitet und wirklich schreibt und überarbeitet, das ist Arbeit für mich. Drüber nachdenken ist keine Arbeit. Das ist für mich eigentlich fast Entspannung. Vor allem, wenn es um Projekte geht, an denen ich noch gar nicht sitze. Also so Sachen für die Zukunft, einfach mal ein bisschen locker drüber nachdenken, ist für mich eigentlich so mein Happy Place. Da denke ich gerne dran, weil das hat noch keinen Verlag, da muss man noch nicht irgendwie irgendwelche Outlines schreiben oder Exposés oder so, das ist dann immer ganz nett.
Bist du jetzt gerade in between Books oder bist du schon wieder bei der Abgabe von der nächsten Sache?
Ich bin gerade an Nights 2. Tatsächlich. Das ist das erste Mal, dass ich nicht eine Reihe komplett fertiggestellt habe, bevor der erste Band erscheint. Das wird eine interessante Erfahrung. weil man jetzt natürlich dann denkt, wenn die Leute was kritisieren, ob man das dann in den Folgebänden nochmal ein bisschen anpasst. Das ging vorher nie. Aber ich weiß nicht, ob ich es tun werde. Deswegen mal schauen, wenn die ersten Stimmen kommen.
Ja, wirst du dir dann Kritiken durchlesen? Oder hältst du dich davon fern?
Es gibt so eine natürliche Evolution in der Karriere einer Autorin, dass man am Anfang, wenn das erste Buch erscheint, quasi alle 5 Minuten F5 drückt bei Amazon, weil man irgendwie unbedingt wissen will, wie die Leute das finden. Das war bei der ganzen ersten Reihe so, da habe ich das gemacht. War auch sehr verwöhnt, muss ich dazu sagen, weil es waren wirklich sehr viele, sehr, sehr schöne Rezensionen. Und bei der zweiten Reihe habe ich damit aufgehört. Also es gibt Tage, wo ich denke, jetzt gucke ich mir das mal an, dann bin ich in so einem Mindset, wo das geht. Aber eigentlich, es ist einfach super individuell. Man lernt irgendwann, dass die einen sagen, da war mir zu wenig Liebesgeschichte drin, die anderen sagen, da war mir zu viel Liebesgeschichte drin. Und dann weiß man spätestens an dem Punkt, dass man nicht alle glücklich machen kann und einfach die Geschichte schreiben muss, die man selber lesen wollen würde. Und natürlich freut man sich immer über positive Stimmen und über begeisterte Leserinnen und alles, aber ja, also regelmäßig lese ich es nicht.
Aber dann, genau, meine Frage wäre gewesen, was dich denn in letzter Zeit begeistert hat, ob du irgendwie ein sehr gutes Buch gelesen hast, einen tollen Film gesehen hast, ob dich eine gute Musik am Leben erhält.
Ich habe zuletzt das letzte mediale Ereignis, was mich irgendwie begeistert hat, war, und das ist jetzt sehr, das ist sehr populär, dass das so ist, ist Shadow and Bone gewesen bei Netflix. Ist ja High Fantasy im Prinzip und ja gar nicht so meins, aber ich fand's wahnsinnig gut gemacht. Und aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Also man merkt, ich bin sehr in meinen eigenen Geschichten und gucke dann abends mal irgendwie einen Film oder so, aber nichts, was mir in Erinnerung geblieben wäre.
Hast du dann die Bardugo-Sachen auch gelesen oder bist du frisch in die Serie reingekommen?
Ich hatte den ersten Band gelesen von der Grisha-Trilogie und habe dann weitergelesen, tatsächlich. Ich habe noch nicht Six of Crows gelesen, was ja, wo viele sagen, dass das noch viel toller sein soll. Ich habe es aber hier stehen. Also von daher, irgendwann, wenn ich mal wieder Zeit habe, dann lese ich das. Ja.
Ach, kein Stress bei sowas. Die Liste ist eh viel zu lang. Ja,
Bücher sind geduldig. Das merkt man als Autorin auch. Weil man dann so merkt, oh, jetzt liest du Ophelia, alles klar. Aber ist natürlich auch klar, Dystopie, Science-Fiction, sage ich mal, ist zeitlos. Das kann man auch in 20 Jahren noch
nicht. Aber dann war doch die Dystopie mit, wann ist das rausgekommen? 2016?
2019.
Nee, wann hattest du? 2019 war doch perfektes Timing für eine Dystopie. Es haben doch dann, ich meine, Trump war am Start, das ist doch, die Atwood hat ein zweites Buch gemacht, das ist doch der perfekte Zeitpunkt für eine Dystopie gewesen.
Ja, eigentlich. Aber du verkaufst das ja 2 Jahre vorher. Und da war nicht der perfekte Zeitpunkt. Naja, perfekter Zeitpunkt für Dystopie ist, glaube ich, auch schwierig geworden. Immer wenn so ein Genre überreizt wird, weil irgendwas so wahnsinnig erfolgreich war, wie eben die Tribute von Panem, dann wird es immer schwierig. Aber es gibt immer noch, also es gibt ja immer wieder Sachen dann in dem Bereich. Es gibt ja auch immer noch wieder Vampirbücher. Also ich glaube, irgendwas Neues gibt es jetzt, was so wieder alle total vom Hocker reißt. Wie heißt das denn? Crave? Ich glaube, Crave. Ja, ich habe es nicht gelesen bisher. Ich bin mit Vampiren eigentlich nie so warm geworden.
Ich habe die erste Stephanie Meyer gelesen und habe dann festgestellt, dass ich die falsche Zielgruppe bin und das an meine kleine Schwester weitergegeben und die war damit sehr, sehr glücklich.
Ist doch Win-Win.
Ja. Okay, ist noch irgendwas wichtig für dich, für das Buch? Haben wir irgendwas vergessen? Mm-mm. Steht noch was auf der Liste?
Ich glaube nicht, nee.
Okay. Wie kommt denn Mensch an so eine signierte Variante von den Knights?
Jetzt gar nicht mehr.
Jetzt gar nicht mehr. Okay, dann hat sich das auch erledigt.
Ja, nee. Also wir werden das wieder machen für den zweiten Band und den ersten dann auch mit reinnehmen, aber das macht die Buchhandlung Graf in Braunschweig. Die bieten diese Signieraktion mittlerweile, machen das sehr, sehr viele Verlage und Leute, die ihre Bücher da anbieten. Und die sind da auch sehr erprobt und die investieren diesen Mehraufwand, den sie haben, dadurch, dass sie das natürlich alles dann versandfertig machen müssen und so. Aber die machen das und ich schätze, dass wir im Februar ungefähr wieder eine für Night 2 machen werden und dann ist der erste auch noch mit bestellbar. Aber ob man das jetzt...
Ja, ich glaube, Mensch darf sich das Buch auch schon vorher kaufen. Das ist okay.
Trotz der Cliffhanger.
Das neue Buch von Lena Kiefer, Knights, könnt ihr natürlich ab dem 13.09. im Kulturkaufhaus oder jeder anderen gut sortierten Buchhandlung bekommen. Wenn ihr es gar nicht erwarten könnt, dann bestellt einfach vor. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Shownotes gibt es unter kulturgut.podigy.io oder in eurer Podcast-App. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich verliere regelmäßig den Überblick. Was ist denn jetzt Young Adult? Was ist Children's oder eben Kinderbuch? Was ist New Adult? Nach dem Gespräch mit Lena Kiefer habe ich mir das folgendermaßen zurechtgelegt. Ich denke nicht mehr unbedingt an die Zielgruppe, sondern an die ProtagonistInnen. In Kinderbüchern geht es um Kinder, in Young Adult Romanen um Teenager, die noch zur Schule gehen und in New Adult um Menschen, die gerade erst als Erwachsene gelten, also nicht mehr zur Schule gehen, sondern in die Uni oder so. Mal sehen, wie lange mein Verständnis davon anhält, bis wieder irgendwas um die Ecke kommt, was mir das voll durch die Gegend wirft. Und wie ist das eigentlich, wenn die in fantastischen Welten spielen und es gar keine Schule gibt? Dann ist es wahrscheinlich wieder das Alter. Ja, naja, ich bin da noch dran. Wie ihr merkt, so wirklich richtig doll kenne ich mich da nicht aus. Ich kenne und sehe die Sachen, die sehr beliebt sind, die sich gut verkaufen. Ich bin irgendwie so ein bisschen nicht mehr ganz die Zielgruppe dafür. Und deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. Das ist das Schöne am Kulturkaufhaus. Da kann ich einfach sagen, hey, wer kann mir was zu Neo Adult empfehlen? Und schon geht da eine Hand hoch. Diese Hand gehört in diesem Fall zu Emily. Und die weiß, was in den Regalen zu Neo Adult so alles schön und gut ist.
Geschafft, Platz in dem Regal zu schaffen, und wir haben jetzt unter dem Reiter New Adult eine Abteilung Queer, also alles, was unter queere Literatur fällt, was zum Genre New Adult aber zählt, hat jetzt auch seinen Platz gefunden, und das wird jetzt demnächst noch ein bisschen ausgebaut, weil New Adult ist ja sowieso ein bisschen schwierig, was zählt noch als Jugendbuch, was zählt schon zu New Adult, aber da kommen demnächst auch ein paar super neue Erscheinungen, die man dann auch da finden kann.
Und jetzt hast du auch so ein bisschen geguckt, du hast, glaube ich, zwei Sachen hast du gesagt, auf die du dich richtig freust. Genau. Die du groß auf der Liste hast.
Genau, es sind zwei Bücher, die schon draußen sind. Einmal von Jennifer Armentrout, Blood and Ash, ist jetzt ins Deutsche übersetzt worden und ist vor kurzem neu erschienen jetzt. Und Crescent City von Sarah J. Maas ist schon ein bisschen länger draußen. Ist auch schon in meinem Bücherregal, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die beiden Bücher zu lesen.
Ich habe von denen jeweils noch nichts gelesen. Ich habe sie häufig ins Regal geräumt. Was würde mich denn erwarten, wenn ich mir diese beiden Bücher anschaue? Dann müsste ich dafür noch ganz viele andere Sachen gelesen haben. Sind das neue Anfänge von Serien? Was erwartet mich da?
Ich fange mal am besten an mit Sarah J. Maas, weil Sarah J. Maas ist eine meiner Lieblingsautorinnen, vor allem im New Adult-Genre. Sie hat eine sehr lange Reihe geschrieben, Throne of Glass, die ist auch schon ein bisschen älter, ging als Fanfiction bzw. auf Wattpad los und hat sich dann irgendwann selbst als Buchreihe rausgestellt. Da kam jetzt der letzte Teil im letzten Jahr, glaube ich, raus. Ist eine super tolle, interessante Autorin, schreibt sehr, sehr tolle Charaktere. Viele kennen auch die Reihe Das Reich der Sieben Höfe, im Englischen A Court of Thorns and Roses. Ist auch ein bisschen bekannter, da kam jetzt auch der vierte Teil raus vor kurzem, im Englischen erst, im Deutschen ist er noch nicht erschienen, erscheint aber auch demnächst. Und Sarah J. Maas ist eine Autorin, die sonst High Fantasy schreibt, also sonst ihre eigenen Welten gestaltet, mit eigenen Charakteren und eigenen Szenarien und Co., also wirklich komplett eine Welt erschafft. Und Crescent City ist jetzt das erste Mal, dass sie Urban Fantasy schreibt, was so viel heißt wie in der realen Welt oder sehr realitätsnah. Also wir haben eine Vermischung zwischen Fae, also so eine Art Feengesellschaft, nenne ich es jetzt mal. Dämonen spielen eine Rolle und aber auch eben ausnahmsweise mal wirklich Menschen in einer menschennahen Umgebung und wie wir halt es kennen, also eine Art menschlichen Universum, was uns bekannt ist. Was die Besonderheit bei Crescent City eben dieses Mal ist, weil es eben nicht ein komplett gestaltetes Universum von ihr ist. Und ich bin super gespannt, weil ich schon sehr viel gehört habe. BookTok, Bookstagram und Co. sind da. Ich muss mich vor Spoilern in Acht nehmen. Das passiert mir sehr, sehr schnell, aber ich bin auch so hinterher bei Sarah J. Maas. Es erwartet uns eine sehr starke Protagonistin, die natürlich einen tragischen Hintergrund hat, aber eben dann auch mit auf Dämonenjagd geht, trotzdem eine Fae ist. Also wenn man Sarah J. Maas kennt, das zieht sich durch Sarah J. Maas Bücher durch. Es kommt eine Kombination mit einem Engel zusammen, mit dem sie halt nach einem Dämon jagt. Und ich habe schon sehr viel gehört, dass der Hauptcharakter wirklich stark, total feministisch, emanzipiert ist, auch mal einen guten Spruch raushaut. Und eben, wie man es von Sarah, also ich kenne es halt nicht anders von Sarah J. Maas, sehr gute durchdachte Charaktere, sehr gute Stories, auch selbst wie sie ihr Universum gestaltet, ist immer super interessant, deswegen bin ich umso gespannter, wie es halt jetzt eben in einem Urban Fantasy Szenario mal sich rausstellt, wie sie das gestaltet.
Und die Armentrout hat ja auch schon zwei oder drei Serien gemacht, oder?
Noch deutlich mehr. Mir fallen auf Anhieb vier Reihen ein, ich könnte jetzt nicht alle benennen. Von ihr ist ja sehr bekannt die Obsidian- oder auch Lux-Reihe. Es müssten 5 Titel sein, genau, die sich ja echt gut auch verkauft haben und die ich auch sehr mit Freude gelesen habe. Dann gibt es ja noch die Im Bann des Lichts-Reihe oder die Götterfunken-Reihe. Götterfunken-Reihe. Und Dark Elements-Reihe hat sie auch noch geschrieben und dann noch eine ältere, die ich noch nicht mal gelesen habe, die aber auch noch auf meiner Liste steht. Aber Blood and Ash ist jetzt der erste Teil einer Trilogie wieder. Und da sind im Englischen schon alle Teile draußen, wo ich jetzt auch schon am Überlegen bin, aufs Englische umzusteigen, weil ich schon ins erste Buch reingeblättert habe und sehe, das ist auf jeden Fall wieder was für mich. Genau, also es ist ein super toller Auftakt. Ich habe auf dieses Buch echt hingefiebert. Ich habe mir extra eine Limited Edition geholt, weil ich gar nicht abwarten konnte und dachte mir, okay, gleich am Erscheinungstag möchte ich es auch im Briefkasten haben. Sie hat diesmal so im mittelalterlichen Fantasy sich so ein bisschen angeeignet. Und auch wieder, wie bei Sarah J. Maas, eigentlich Armitage und Maas sind für mich Autorinnen, die immer starke weibliche Charaktere schreiben, die sich innerhalb der Handlung auch weiterentwickeln, wo man Handlungen gut verstehen, gut nachvollziehen kann, sich gut einversetzen kann. Es ist eine klassische Enemies-to-Lovers-Geschichte mit drin. Für diejenigen, die es nicht wissen, also Hauptcharaktere, die sich erst nicht so gut leiden können und wo sich dann doch vielleicht eine Romanze anbahnt. Aber es ist nicht der Hauptaspekt des Buches, was ich immer sehr angenehm finde, dass es sich eben wirklich um diesen ja, starken Hauptcharakter dreht und nicht um die Beziehung zu anderen Personen. Es ist sehr actionreich und ich habe auch schon von manchen gehört, dass es deutlich brutal wäre jetzt übertrieben, aber dass es aggressiver ist als ihre anderen Bücher und auch ein bisschen erwachsener als zum Beispiel die Reihen zuvor. Es wird trotzdem unter New Adult und es ist trotzdem vernünftig lesbar und man braucht jetzt nicht sich fürchten, aber es ist trotzdem eher an das erwachsenere Publikum gehalten. Und genau, das ist so das, was ich bisher sagen kann. Der Schreibstil ist auch wieder super interessant. Also Armitage hat einen sehr schönen, angenehmen Schreibstil. Ist, finde ich, auch für vor allem Fantasy-Anfänger, die sich erstmal so vielleicht vom Romance weg wollen, ein bisschen mehr in Richtung Fantasy, ist da Armitage eine gute Autorin, die man da sich zu Rate ziehen kann.
Letzte Woche kam eine junge Frau zu mir und hat gesagt, sie sucht was für ihre kleine Schwester, die ist jetzt 15. Und sie hat überlegt, ihr Sarah J. Maas zu geben, aber das war ihr zu steamy für die 15-Jährige. Oh, ja. Und ich möchte nur kurz, weil, wie gesagt, ich habe von den Sachen noch nichts gelesen, ich kriege nur Sachen mit und vielleicht kann man das irgendwie klarifizieren. Wie würdest du das, also natürlich entscheidet am Ende die Person, die das lesen möchte, selbst, aber und muss man nicht, aber vielleicht kannst du mir eine Einschätzung geben, wie die beiden, die du jetzt vorgestellt hast, auf dieser Skala so fallen, um da vielleicht auch eine Entscheidung treffen zu können, sollten jetzt, das sollte auch kein Faktor sein, ja genau, um da irgendwie eine Entscheidung zu treffen, was vielleicht eher für Mensch was ist oder nicht.
Doch, ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weshalb ich über das Genre New Adult sehr glücklich bin, weil ich Sarah J. Maas teilweise noch im Jugendbuchregal gefunden habe und mir da selbst dachte, okay, das würde ich meinem 14-jährigen Kind vielleicht nicht ohne vorherige Aufklärung in die Hand drücken. Also Sarah J. Maas ist da schon sehr steamy, sie ist ja auch dafür bekannt, was für Szenen sie schreibt und wie sie das auch vermittelt und was da so abgeht, also das ist, glaube ich, doch eher was für, ich sag mal, älteres New Adult Publikum. Wie gesagt, jeder soll die Entscheidung für sich treffen, aber man sollte darauf vorbereitet sein. Ich weiß, von dem neuen Blood and Ash sollen auch ein paar sehr prägnante Szenen drin sein, weshalb ich da auch denke, okay, da vielleicht doch erstmal vorher quer lesen, bevor man sich da entscheidet, dieses Buch zu lesen und vielleicht dann doch überrascht ist, wie prägnant es vielleicht wird. Da ist eine Cassandra Clare beispielsweise zutraulicher und angenehmer zu lesen, denn vor allem in dem Alter, was du gerade meintest, da würde ich eher zum Beispiel Cassandra Clare empfehlen.
Ich möchte nur nochmal wiederholen, dass natürlich die individuellen Entscheidungen, Menschen sind unterschiedlich weit, was das angeht, sollen sie machen, was sie wollen.
Ich habe tatsächlich noch was auf meinem schlauen Zettel zu stehen. Etwas, was mir persönlich wichtig ist. Auf Netflix gab es ja jetzt die Reihe zu den Grisha-Chroniken. Von Leigh Bardugo, das Lied der Krähen. Das habe ich nämlich vor der Grisha-Reihe gelesen. Die Grisha-Reihe lese ich aktuell jetzt erst, auch im Zuge der Netflix-Serie war ich dann doch nochmal neugierig. Aber viele wissen gar nicht so richtig oder vergessen gerne, dass die Duologie existiert. In der Netflix-Serie wurde es ja beides verbunden, also die Grisha-Reihe und die Duologie, das Lied der Krähen und das Gold der Krähen. Und ich muss wirklich sagen, mich hat das Lied der Krähen und das Gold der Krähen deutlich mehr fasziniert und deutlich mehr Spaß beim Lesen gemacht. Und ich finde es super wichtig zu erwähnen, weil es ist einfach eine wunderschöne, kleine, feine Reihe auf irgendeine Art und Weise. Und ich weiß nicht, weißt du, worum es geht? Wüsstest du jetzt, worum es geht?
Irgendwas mit einem Heist oder so, sagt meine ganz tiefe, weit weg seiende Erinnerung.
Genau, ja, also es geht an sich um 6 Verbrecher, die sich zusammenfinden, um einen großen Heist zu führen. Aber die Charaktere sind für mich deutlich vielschichtiger, deutlich durchdachter und auch die einzelnen Stories. Man betrachtet alle Charaktere im Gesamten, die Dynamik im Team, aber auch eben die einzelnen Dynamiken untereinander und auch wie sich die einzelnen Charaktere entwickeln. Und das war für mich deutlich interessanter als die Hauptreihe und auch hat einfach viel mehr Spaß für mich zum Lesen gemacht. Und es ist einfach auch in diesen zwei Bänden abgeschlossen. Man muss die Grisha-Reihe nicht gelesen haben. Es hilft natürlich ungemein, weil natürlich aus der anderen Reihe Dinge erwähnt werden oder auch Charaktere zwischenzeitlich genannt werden. Mich hat es damals nicht gestört. Ich habe mich zwar gewundert, okay, woher kommt das jetzt? Hat mich aber in meinem Lesefluss nicht weiter beeinträchtigt. Und es ist einfach wirklich zwei wunderschöne Bücher, die mit einer super Story haben, auch Charaktere, super Powerfrauen mit dabei, auch tiefgründige männliche Charaktere, die auch ihrer Männlichkeit sich eingestehen, dass sie nicht immer die stärksten sein müssen. Man hat eine kleine süße queere Liebesgeschichte mit dabei, ohne dass die jetzt total präsentiert wird und in den Mittelpunkt gezogen wird. Man hat zwei Hauptcharaktere, wo irgendwie Spannungen sind, wo sich das immer weiter und weiter verflechtet und man selbst irgendwann denkt, okay, komm, jetzt muss was kommen und am Ende kommt dann auch was. Also es ist einfach schön, weil man bekommt alles, was das Leserherz irgendwie begehrt, ohne dass irgendwas in den Mittelpunkt gestellt wird oder eben in den Hintergrund gerät.
Ihr könnt die New Adult Regale übrigens sehr leicht finden. Sie sind die einzigen im Haus, die extra Farben bekommen haben. Oder ihr geht einfach auf der Belletristik-Seite die Treppe ins erste OG hoch, dann seht ihr die Krimis und in eurem Rücken ist New Adult. Wenn ihr die Sachen lieber auf Englisch lest, dann geht es natürlich im English Bookshop. Da gibt es nicht nochmal eine Unterteilung in New Adult und Young Adult. Da sind die Sachen alle so ziemlich bei Young Adult und das ist dann auch im ersten Stock. Ich muss noch was beichten. Ich habe noch keinen Roman von Sally Rooney gelesen. Es tut mir leid. Alle schwärmen immer wirklich, wirklich doll von den Büchern und gerade Normal People wird immer wieder erwähnt. Normal People ist jetzt auch auf meiner Liste von Büchern, die ich gerne lesen möchte. Ich habe demnächst Urlaub und das ist ja ein schmales Bändchen, das schaffe ich bestimmt. Und dann bin ich schon wieder hinterher. Diese Woche ist das lang ersehnte neue Buch von Sally Rooney erschienen. 3 Jahre ist Normal People jetzt schon alt und jetzt gibt es eben dieses neue Buch. Es heißt Beautiful World, Where Are You? Meine Kollegin Henriette hat es gelesen und was sie davon hält, das erzählt sie am besten selbst.
Du hast gesagt, niemand sonst, also du hast es noch nicht erlebt, dass sich jemand so häufig nach einem Buch gefragt hat. Ist das richtig?
Ja, zur Klärung, nicht ein und dieselbe Person. Verschiedene Leute sind immer wieder zu mir gekommen, haben sich nach dem Buch erkundigt. Es war nicht eine wahnsinnige Person, die es einfach nicht glauben wollte. Nein, das ist tatsächlich richtig. Also ich arbeite jetzt seit 5 Jahren oder so im Buchhandel und das ist das Buch, was am meisten gehypt wurde. Das Buch hat tatsächlich seinen eigenen Pop-Up-Shop gekriegt in UK vom Verlag aus und ich habe richtig wütende Kunden gehabt, die mir einfach nicht glauben wollten, dass es sowas wie ein Embargo gibt und ich ihnen keine Bücher verkaufen darf. Also ja, die Emotions are running high.
Und das ist das neue Buch von Sally Rooney, heiß erwartet.
Beautiful world, where are you? No question mark.
Mein Kontakt mit der Vorfreude war nur die eine Person, die meinte, dass ihr Buchclub, die das alles schon hätten. Und du dann sagen musstest, nee, wir machen uns jetzt hier nicht strafbar und verkaufen dir das vorher.
Ja.
Und die Leute, die, weil es gibt Lesezeichen, ja. Die überlegt haben, die Lesezeichen zu sammeln und deswegen gefragt haben, ob sie 5 mitnehmen dürfen. Ja.
Ich hatte auch schon Leute, die mich gefragt haben, ob sie die, ob die zum Verkauf sind, die Lesezeichen für die neue Sally Rooney, fürs neue Sally Rooney Buch und dann ihr Glück kaum fassen konnten, als ich meinte, das sind sein Werbegeschenk und man könnte die einfach so mitnehmen. Also.
Wie fandst du die ersten beiden Bücher? Also wie bist du in dieses Buch reingegangen?
Ich habe die tatsächlich alle in der Reihenfolge gelesen, wie sie rausgekommen sind. Das erste fand ich ganz gut, ein absolut solides Debüt, hat mich jetzt aber nicht umgehauen. Das zweite, Normal People, fand ich wirklich großartig. Das haben mir damals auch alle gesagt, also stehe ich auf jeden Fall nicht alleine da mit der Meinung. Die hat irgendwie einen besonderen Nerv getroffen. Ganz viele Leute haben sich angesprochen gefühlt. Es war sehr, sehr mitreißend, aber auch vielschichtig, bewegend, wirklich toll. Und das war, ich erinnere mich auch, ich hatte ein Leseexemplar damals von dem zweiten Buch und die sind ja klassischerweise super unattraktiv, sehen aus wie kopierte Bücher, steht vielleicht der Titel drauf, aber wirklich jetzt in Hinsicht auf Marketing und so sehr, sehr unscheinbar. Und ich hatte das bei mir rumliegen und eine Freundin zu Besuch und die hat das gesehen und ohne irgendwas weiter darüber zu wissen, hat sie gesagt, das sieht aber interessant aus, kann ich das auch lesen? Ich dachte, das passiert wirklich sonst fast nie. Also das hat irgendwie die Leute total fasziniert, sofort, unmittelbar. Und die allermeisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben es auch geliebt. So. Und unter diesem ganzen Erwartungsdruck war natürlich das dritte Buch auf einem sehr steilen Hügel unterwegs, sage ich mal. Und das war mir auch durchaus so bewusst, als ich es angefangen habe. Insofern ist es für mich jetzt nicht eine Riesenüberraschung, dass ich nicht ganz so enthusiastisch darauf reagiere. Also bei aller Kritik immer vorweggestellt, ist es ein super Buch weiterhin und sie ist sehr interessant und es macht immer noch mehr Spaß, sie zu lesen als ganz, ganz viele andere Autoren. Aber es hat mich nicht mehr so umgehauen, nein.
Worum geht es?
Es liest sich ein bisschen wie eine Mischung aus den ersten beiden Büchern. Also wir haben wieder zwei Paare diesmal, die so ein bisschen darum ringen, wie sie zusammenfinden können, die durch emotionale Tiefen gehen, ganz, ganz schwierige, lange Gespräche führen, sehr emotional aufgeladene Sexszenen wieder, dazwischen politische, gesellschaftskritische Ausflüge, Exkursionen. Und am Ende finden die irgendwie zusammen. Also vom Inhalt her bewegt sie sich auf vertrautem Gelände.
Vielleicht zuerst, du hast gesagt, dass sie immer noch auf einem sehr hohen Niveau schreibt. Was waren Sachen für dich, die sehr gut funktioniert haben? Warum würdest du das, also ich höre daraus raus, dass du es trotzdem Menschen empfehlen würdest auf jeden Fall, dass es jetzt nichts ist, was du in die Tonne werfen würdest.
Nein.
Aber was waren die Sachen, die für dich funktioniert haben?
Sie schreibt ganz, ganz tolle Setpieces, also sobald sie Gruppenszenen schreibt, wo so die Dynamiken beobachtet werden und Spannungsverhältnisse entstehen und sich verschieben, das kann sie wirklich gut, also das ist super beobachtet. Also der einer Charakter, Alice, ganz offensichtlich autobiografisch inspiriert, also eine junge Autorin mit sehr, sehr viel Erfolg, die darunter dann einen psychischen Zusammenbruch erlitten hat und jetzt unter so ein bisschen skeptisch der ganzen Literaturszene gegenüber steht. Den Charakter fand ich sehr überzeugend und alles, was sie da beschreibt über die Vermarktung von jungen Autorinnen auch und diesem Erwartungsdruck. Also es ist so ein bisschen beißt die Hand, die sie füttert, aber auf eine gute Art und ohne sie jetzt zu kennen oder eine erfolgreiche junge Autorin zu sein, leuchtet es mir sofort ein, dass das eine total unangenehme Situation für jemanden ist, der eigentlich nur Bücher schreiben wollte und jetzt auf einmal wie so ein der Popstar einer Generation gehandelt wird. Das fand ich auch überzeugend. Ich habe also mit Leuten gesprochen, die das gerade jetzt nicht so mochten an dem Buch, aber ich fand das gut.
Und dann, was hat für dich nicht funktioniert?
Mein Eindruck war so ein bisschen, dass sie über die gleichen Themen wieder rübergeht, aber nicht mehr mit der gleichen Empathie und man als Leser deswegen auch nicht mehr so mitleidet mit den Charakteren. Also das war so ein bisschen die Stärke von dem zweiten Buch, fand ich, dass man sehr, sehr tief in den Charakteren drinsteckte und wirklich gelitten hat, wenn die sich mal wieder missverstanden haben, wenn es denen schlecht ging, wenn die Sachen schiefgelaufen sind für sie. Und diesmal ist die Erzählstimme weiter entfernt davon und deswegen auch wir als Leser blicken mehr so distanziert auf die Charaktere und wir erfahren auch weniger über deren Kindheit oder sonstiges Umfeld. Deswegen ist das alles etwas weniger authentisch und deswegen auch schwerer damit zu empathisieren und dann wird es einfach irgendwann ein bisschen anstrengend. Also jetzt so im Sinne von, jetzt reiß dich doch mal zusammen, so schwer kann das nicht sein und warum redet ihr die ganze Zeit aneinander vorbei und ihr seid doch jetzt schon Ende 20, warum kommuniziert ihr noch so schrecklich miteinander und das Ganze wäre natürlich spannender und nachvollziehbarer, wenn man auch mehr in den Charakteren stecken würde oder mehr über ihre Backstories wüsste. Aber so fand ich das dann irgendwann ermüdend und habe gemerkt, dass es mich auch ein bisschen langweilt. So. Weil die Auflösung schien so ein bisschen unvermeidbar und dann war das so, ja.
Inwiefern glaubst du, dass es damit zusammenhängt, dass es jetzt das Dritte ist, was so wie das klingt? Ich habe keins davon gelesen. Wenn Menschen mich nach den Büchern fragen, zitiere ich immer nur das, was ich von dir oder anderen Kolleginnen höre und sage, ja, alle gut, der Zweite wird als besser gehandelt, zumindest hier im English Bookshop. Mhm. Glaubst du, dass das einfach nur die Art und Weise ist, wie du drauf guckst und die Also hätte das Buch in 3 Jahren besser funktioniert, weil mehr Abstand ist?
Ich glaube nicht. Also das letzte ist ja jetzt schon 4 Jahre her und tatsächlich vor 5 Jahren, glaube ich, schon geschrieben mindestens. Da ist schon relativ viel Abstand dabei. Ich glaube, was ich mir gewünscht hätte, wären entweder noch stärkere neue Impulse, also dass sie wirklich sich auch weiter aus dieser Komfortzone bewegt und mehr Risiken eingeht, oder wiederum mehr, also viele der Neuerungen jetzt, fand ich, haben nicht so gut funktioniert. Also diese distanziertere Erzählstimme, die nimmt auch so ein bisschen dieser hochemotionalen Geschichte, die sich ja bewusst auf Beziehungsgeflechte konzentriert, so ein bisschen den Zauber. Also die verliert da einfach an Plausibilität unnötig. Und wenn sie das eher machen möchte, dann hätte ich mir ein anderes Sujet gewünscht. Oder ich würde sie auf jeden Fall weiterhin lesen, weil ich immer noch finde, sie ist eine sehr, sehr spannende junge Autorin. Aber ich verspreche mir jetzt mehr von den nächsten Büchern, wo sie vielleicht auch nicht mehr unter diesem enormen Erwartungsdruck steht und vielleicht sich selber auch mehr befreien kann von diesen Werken, die sie bis jetzt eben so definieren. Man merkt, dass sie selber sehr, sehr mit ihren Büchern jetzt hadert, dass sie sich dieses Spotlights auch sehr bewusst ist. Und das versteift die ganze Kunst natürlich auch etwas verständlicherweise. Also ich hätte mir fast vorstellen können, dass vielleicht eine Essaysammlung oder so über die Themen besser funktioniert hätte. Und also sie reißt viele, viele, viele gesellschaftskritische Themen an, die vielleicht spannender gewesen wären, und dann geht es aber doch immer wieder um die Beziehung, und anstatt dass die dadurch irgendwie erhöht werden thematisch, wirkt der Kontrast eher zu deren Ungunsten, also dass es die Probleme kleiner erscheinen lässt, dass wir als Leser das vielleicht auch lächerlicher finden. Und eine Sache, die mich auch ein bisschen gestört hat, also ich habe das Buch jetzt schon vor einer Weile gelesen und hatte jetzt viel Zeit, schon darüber nachzudenken. Und eine Sache, die mir jetzt so langsam immer mehr aufstößt, ist die Tatsache, dass bei all dieser behaupteten sozialkritischen Agenda und diesem Marxismus, der ihr immer nachgesagt wird, ihre Beziehung doch gruselig regressiv sind, also in den Büchern. Wir haben immer ein ganz klassisches Gender-Verhältnis in den meisten Fällen, was so ein bisschen angesprochen wird, aber dann irgendwie unaufbereitet bleibt. Und das ist jetzt irgendwie so zum dritten Mal so, und sie arbeitet sich da offensichtlich an irgendwas ab, aber diese ganze linke Sensibilisierung und die gleichgeschlechtlichen Ansprüche, die bleiben dadurch immer auch so ein bisschen Behauptung. Also die Beziehungen sind dann doch, also gut, die Autorin, der Charakter der Autorin in diesem Buch, der verdient natürlich viel, viel mehr Geld als der Partner, der männliche Partner dann. Aber da hört eigentlich die Umkehrung der Geschlechter auch schon auf. Und so die Dynamiken finde ich irgendwie so auch so ein bisschen unangenehm auf Dauer. Also wie gesagt, beim Lesen hat man auch immer das Gefühl, sie ist sich dieser Sachen selber sehr bewusst, aber das ändert leider nichts an der Tatsache, dass das irgendwie so unangenehm nebeneinander stehen bleibt. Also wir haben das Ringen um neue Perspektiven der jungen Leute, um sich irgendwelche neuen Lebenssituationen zu arbeiten, irgendwie einen Weg zu finden, in dieser Gesellschaft zu leben. Und dann, was wir am Ende aber haben, sind dann doch wieder zwei sehr klassisch ungleiche Hetero-Beziehungen. Das ist auch so eine Sache. Die Charaktere behaupten immer, bisexuell zu sein, aber davon sieht man nie was. Das finde ich auch mal so ein bisschen komisch. Also das ist eigentlich auch wieder nur eine Behauptung, die dann nirgendwo hinführt. Und am Ende finden sie dann das Glück in irgendwie der bürgerlichen Zweisamkeit mit Kind und dem Mann. Und das war mir jetzt nicht mehr genug, muss ich sagen. Da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft.
Jetzt dieser komische Moment, aber empfehlen würdest du es trotzdem?
Also sagen wir mal so, es ist nicht mein Lieblingsbuch von ihr. Aber sie ist trotzdem eine interessante Autorin. Ja. Also ich finde, so gerade in den letzten Jahren auch haben wir wirklich so viele spannende neue Autorinnen gerade auch gehabt. Und da ist die Konkurrenz einfach sehr hoch. Und da würde ich sagen, so jetzt ihr drittes, da würden mir vielleicht noch andere Bücher einfallen, die ich besser finde. So über, ja, junge Frauen in der modernen Gesellschaft und wie sollte das Leben aussehen oder wo führen die romantischen Verirrungen hin und ja.
Wenn ihr euch ein eigenes Bild vom neuen Rooney-Buch machen wollt, dann kommt vorbei. Sie liegen alle schön säuberlich aufgestapelt in der Mall vom Kulturkaufhaus oder im English Bookshop und der Belletristik. Ich bin jetzt natürlich gespannt auf andere Stimmen. Schreibt mir eine E-Mail an kulturgut@dussmann.de, wenn ihr das ähnlich seht wie Henriette, wenn ihr das ganz anders seht. Und wenn ich Normal People ganz, wirklich ganz nach oben auf die Liste setzen sollte und alles andere, was ich jetzt so, was sich so angesammelt hat, zur Seite schieben soll, weil, hey, Normal People. Also, ich, ja, erwarte Meinungen und spannende Diskussionen. Oder ich erbitte Meinungen und spannende Diskussionen. kulturgut@dussmann.de ist dafür die richtige Adresse. Wir haben in dieser Folge gelernt, wie Lena Kiefer ihre Bücher schreibt. Es gibt außerdem ein paar Empfehlungen für den New Adult-Bereich und es gab eine respektvoll wenig beeindruckte Review von dem neuen Buch von Sally Rooney. Alle Titel gibt es im Kulturkaufhaus und in den Shownotes. Shownotes gibt es unter kulturgut.podigy.io oder in eurer Podcast-App. Mein Name ist Lele Lukas und ich danke für diese Folge Lena Kiefer für das Interview, Emily für die New Adult Empfehlung und Henriette für das Gespräch über Sally Rooney. Martin hat das Fragezeichen gestohlen. Aber wirklich, wo ist es? Das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert, das Podcast-Logo ist von Rahel Süßkind. Nächste Woche geht es auf einen Wüstenplaneten. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern.